Sie hören Geräusche vom Mars, die von dem Mars-Rover Perseverance aufgenommen wurden. Der Perseverance arbeitet 400 Millionen Kilometer entfernt, bei Temperaturen von bis zu minus 153 Grad Celsius. Dort sorgt die Flüssigkeitstechnologie von Castrol für einen reibungslosen Betrieb in seinen Adern und Mechanismen. Castrol ist stolz, von der NASA ausgewählt worden zu sein und hat über 60 Jahre Erfahrung in der Raumfahrt. Und unsere Leistungen im Weltraum kommen auch Ihnen auf der Erde zugute. In dieser Podcast-Serie wollen wir uns mit fortschrittlichen Orten auf unserem eigenen Planeten beschäftigen. Orte und Maschinen, wo ähnliche Castrol-Produkte gebraucht werden wie auf dem Mars. Wir lernen Menschen und Maschinen kennen, die unter extremsten Bedingungen an Land, auf See und in der Luft arbeiten. Menschen, die im Rahmen ihrer Arbeit einige der anspruchsvollsten Missionen durchführen und das täglich.
Mein Name ist Jan Robert Holen. Ich bin Kundenbetreuer bei Castrol. Ja, apropos schwierige Umgebungen. Ich denke, wir wissen wahrscheinlich mehr darüber, was auf dem Mars passiert, als am Meeresgrund. Es ist eine wirklich, wirklich schwierige Arbeitsumgebung. Die Technologie hat im Hinblick auf einige der Geräte enorme Fortschritte gemacht. Ein Taucher kann wahrscheinlich bis zu 300 Meter tief tauchen, aber das ist es dann. Danach wird es gefährlich und ein tiefer Tauchen wäre nicht gerechtfertigt.
Mein Name ist Shannon Hovey und ich bin Offshore-Sättigungstaucher. Ich tauche in den Ozean der Welt in Tiefen bis zu 245 Metern, um Öl- und Gasarmaturen zu reparieren und zu installieren. Und deshalb muss ich lange Zeit in einem geschlossenen System unter Druck leben. Wir erhalten unseren Anruf vielleicht ein oder zwei Tage vor Beginn des Jobs und erfahren nur ungefähr, dass wir 30 bis 60 Tage arbeiten müssen, möglicherweise. Ich bekomme eine Einweisung in die Arbeit, packe alle notwendigen Extra-Werkzeuge, die ich benötigen könnte, und Notfallausrüstung in meine Tasche. Ich verabschiede mich von meiner Familie und fahre los. Die Fahrt zum Dock dauert für mich etwa 10 oder 12 Stunden. Sobald wir zum Dock kommen, treffen wir die anderen. Handschütteln, wie geht's den Kindern? Neues Auto gekauft. Und dann steigen wir alle auf das Schiff, das zwischen 10 und 24 Stunden unterwegs sein wird. Wenn jeder seine körperliche Untersuchung besteht, dann geht es in die Kammer. Wir beginnen mit dem Atmen. Die Arbeit am Meeresboden ist, es ist wie auf dem Mond. Sie haben die Hitze und Kälte auf ihrer Haut. Grundsätzlich hat die Schwerkraft keinen Einfluss auf sie, weil sie neutral schweben. Sie könnten sogar auf die aufsteigenden Blasen hören, weil sie ausatmen. Es ist der leiseste Ort der Welt. Man sieht fast Schatten im Wasser, wo es keine Schatten gibt. Der Geist füllt die Lücken. Man fühlt sich wie auf einem fremden Planeten. Mir ging immer Musik durch den Kopf, weil es so still war. Wenn man so lange Zeit in der Kammer verbringt, gibt es eine mentale Verschiebung. Man packt seine Tasche, um in die Kammer zu gehen. Man macht eine antibakterielle Dusche. Da gibt es diese typischen Schritte, bevor man in die Kammer kommt, den letzten Anruf bei der Familie oder zum letzten Mal in dem Monat die Sonne sehen. Wenn man sich verabschiedet, um zur Arbeit zu gehen, verabschiedet man sich fast von allem. Man legt alle diese Teile in der eigenen Persönlichkeit, die nicht stattfinden können, beiseite. Zu viel herumalbern oder vielleicht zu sehr die eigene Meinung sagen. Man muss sehr auf die Gefühle der anderen achten, ihre Gedanken, Gemütszustände. Das Wohnquartier, in dem die Taucher leben, ist eine 2,13 Meter breite und 6 Meter lange Stahlröhre. Und deshalb sollte man wirklich freundlich zueinander da drin sein. Sobald diese Tür ins Schloss fällt, ist dies die neue Realität. Das ist das neue Leben. Über diesem großen Metallrohr hat man zwei verschiedene Büros. Das Life-Support-Büro und dann das Supervisor-Büro. Der Supervisor kontrolliert, wie die Taucher vom Meeresboden auf- und absteigen, kontrolliert die Atemgeräte. Er ist die Verbindungsperson zwischen allen anderen Crewmitgliedern auf dem Schiff und der Taucher ist das letzte Glied dieser Kette. All diese Dinge beeinflussen den Taucher direkt. Die Kommunikation muss also super klar sein. Außerdem gibt es bei diesem Stahlrohr noch eine Transferschleuse und diese führt in die Glocke. Dann schließt eine große Stahltür und sie wird mit mehr Druck als in der Wohnkammer versiegelt. Die Glocke ist eigentlich unser Pendeln zur Arbeit jeden Tag. Das ist ein bisschen wie mit dem Zugfahren. Man kann sich vorstellen, dass ein Glas umgedreht in ein Wasserbecken eintaucht und die Luft bleibt im Inneren des Glases. Das ist ungefähr die Glocke. Und so sind wir 12 Stunden lang in diesem Glas, das mit Gas gefüllt ist. Es gibt daher viel Unterstützung für Menschen in diesem kleinen Raum. Buchstäblich wie ein Baby im Mutterleib verwenden wir eine Nabelschnur, um Gas, Kommunikation und heißes Wasser zu empfangen. Dieses Tauchkabel ist unsere Lebensader. Sobald wir in der Tiefe am Grund des Ozeans ankommen, öffnet sich eine Luke am Boden der Glocke. Und bevor man rausspringt, wird das Tauchkabel aus der Glocke gelassen. Ich kann mich daran erinnern, als ich für meinen ersten Tauchgang von dieser Glocke absprang. Ja, man springt in diese Schwärze und zielt einfach auf das Tauchkabel mit der Hoffnung, dass man dort oder in der Nähe landet. Es kam mir einfach alles so schön vor und ich war am perfekten Ort, an dem ich zu dieser Zeit auf der Erde sein sollte. Man bindet sich dann an 60 Zentimeter Leitungen an. Dabei besteht die Gefahr von H2S, Schwefelwasserstoff. H2S ist nicht nachweisbar, es ist also ein sehr gefährlicher Job. Nun, ich hatte nicht oft mit Hochdrucköl und Gasleitungen gearbeitet. Das erste Ventil, das ich unter Wasser drehte, war ein 46 cm Verbindungsleitungsventil und es braucht etwa 120 Umdrehungen, um diese Ventile zu öffnen. Bei etwa Runde 20 zitterte die ganze Leitung vor mir und schleudert das Wasser gegen meine Brust. Ich konnte kaum mit der Oberfläche durch den Funk in meinem Helm kommunizieren. Soll das so sein? Soll das so vibrieren? Sie sagen, dreh das Ventil weiter. An diesem Tag war ich der Glockenmann. Ich war an der Glocke. Meine beiden Kollegen waren draußen im Wasser und setzten die Leitung zusammen. Also mein Freund Pat rief, ah. Ich konnte es irgendwie hören, weil man das Audio der Taucher, die arbeiteten, hören konnte. Also habe ich mitbekommen, dass etwas sein Bein direkt über seinem Knie gegriffen und es einfach herumgepeitscht hat. Er dachte, er wurde von einem Hai gebissen. Er war auf diesen Stachelrochen gestoßen, der wirklich schlecht drauf war. Der Stachelrochen rammte seinen Stachel seitlich rein. Er stach in das Bein und riss dann die Seite heraus. Glücklicherweise ging es gut aus. 5 Operationen, Hauttransplantate von einem Bein zum anderen. Der Rochen hatte ein sehr großes Stück herausgerissen. Die größte Tiefe, die ich als Sättigungstaucher erreicht habe, war 237 Meter. In dieser Tiefe sind Atem und Ausdauer eine sehr große Herausforderung. Und dieses Projekt, an dem wir gearbeitet haben, war sehr mühsam. Wir mussten uns also wirklich Zeit lassen und uns langsam bewegen. Alles ist so kalt. Die größte Tiefe, die ein Taucher erreichen könnte und bei der er nach dem Auftauchen noch laufen könnte und sein Nervensystem keinen Schaden nehmen würde, sind rund 300 Meter. Es gibt Leute, die tiefer tauchen, aber es ist nicht gerade gesund. In diesen Fällen müssen wir mit verschiedenen Interventionen, verschiedenen Arten von Werkzeugen ins Wasser.
Wenn es Interventionsarbeit gibt, dann schicken sie eher ein ROV. Das ist ein ferngesteuertes Fahrzeug. Das funktioniert auch so, dass es an einem Tauchkabel befestigt wird, das dann auch von oben gesteuert wird. Man schickt es hinunter, es ist mit einer Kamera und ein paar Armen ausgestattet, sodass sie vielleicht ein besonders kritisches Ventil drehen können, zum Beispiel an der Unterwasserausrüstung. Dies sind ziemlich eindrucksvolle Geräte, die übernehmen, wenn der Taucher einfach nicht mehr weiter kann. Ja, sie können bis zu 3 Kilometer unter dem Meeresspiegel arbeiten. Wir verfolgen den gleichen Ansatz für Ausrüstung unter Wasser, wie wir es bei Castrol-Produkten auf dem Mars tun. Das gilt insbesondere für Ausrüstung, die mehrere Kilometer unter Wasser zum Einsatz kommt. Und ich meine damit, dass wir einen unglaublich strengen Prozess beim Testen und bei der Zulassung unserer Flüssigkeiten an den Geräten befolgen, an denen sie verwendet werden sollen.
In meinen Augen gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen Astronauten und Tauchern. Wir arbeiten in Schwerelosigkeit, wir dürfen die Werkzeuge nicht verlieren und wir haben riesige Support-Teams, die uns unterstützen. Astronauten müssen draußen eine Aufgabe erledigen. Sie müssen sich darauf einstellen, in eine Umgebung zu gehen, die sie töten kann. Und wir Taucher machen das Gleiche. Es fühlt sich an wie eine fremde Welt. Selbst wenn man diese Welt wieder verlässt, fühlt es sich fremd an. Luft zum Beispiel riecht ekelhaft. Die normale Luft auf der Erde riecht eklig. Ich hatte die ganze Zeit gefiltertes Helium und Sauerstoff. Über einen Monat lang. Keine Insekten, keine Mücken und jeder stinkt so furchtbar. Aber ich glaube, meine Sinne sind vom Helium und dem Druck abgestumpft. Man kann nicht wirklich schmecken oder riechen. Gott sei Dank kann man nicht riechen in einer Metallröhre mit 6 Leuten, die nur einmal täglich duschen. Wenn ich mich auf dem Grund des Ozeans einsam fühle oder auch wenn nicht, nenne ich das die Arbeit an meinem persönlichen Friedensnobelpreis. Man löst einfach die Probleme der Erde. Ich liebe diese Zeit der Kontemplation, denn als aktiver Vater und Ehemann und Freund für alle zu Hause am Ufer, an Land, ist das wirklich eine schöne Erholung, Zeit allein auf dem Boden des Ozeans zu haben. Ich denke, es ist ein echter Vorteil des Jobs, ja. Von einem alten Taucher habe ich einen Trick gelernt. Er brachte einen Haufen kleiner Magnete mit, diese kleinen Magnetquadrate. Und er hängte einfach jede Menge Bilder seiner Familie in die Röhre direkt neben seinem Regal. Ich hatte ein Bücherregal und ich tauchte in die Welt der Fiktion ein. Es gab viele Dinge, die meine Frau mir erst erzählt hat, als ich nach Hause kam, weil sie wollte, dass ich mich auf den Job konzentriere und mich nicht um Probleme zu Hause sorge. Wenn ich weiß, dass jemand krank ist oder mein Kind sich das Bein gebrochen hat, denke ich nur daran, anstatt mich auf das 55 Tonnen Spulenstück, das ich installieren will, das mich aber nicht zerquetschen soll, zu konzentrieren. Wir sind einfach da, um das zu tun, was uns Freude macht und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und das tun wir.
Sie hören die Podcast-Serie Castrol on Mars. Unsere Leistungen im Weltraum kommen auch Ihnen auf der Erde zugute. Castrol ist stolz, die Schifffahrts- und Unterwasserbranche zu unterstützen und dabei weltweit mit Ingenieuren und Mechanikern zusammenzuarbeiten. Erfahren Sie mehr auf castrol.com/onmars.